den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefan Meyer.
Die etwas mehr als ein Jahr junge Türkei unter Mustafa Kemal sollte ein säkularer, moderner Staat werden. Und einer der zentralen und überall sichtbaren Schritte auf diesem Weg war das Verbot des Kopftuches für die Frau. Das Studium an Universitäten etwa stand für Frauen offen, das Betreten des Campus war aber nur ohne Kopftuch gestattet. Ebenso war die Arbeit im Staatsdienst nur ohne Kopftuch möglich. Eine Regelung, die lange fortbestand und, zumindest was die Universitäten und Schulen angeht, erst durch die AKP unter Erdogan im Jahre 2010-11 aufgehoben wurde. Wie aus unserem regelmäßigen Blick in die Türkei abzulesen ist, interessierte sich die Hamburger Presse sehr für die Entwicklung dieses neuen Staates, der antrat, um mit den europäischen Staaten zu konkurrieren oder diese gar zu überflügeln. Bevor es aber an das Kopftuch ging, galt es zunächst, die Schleierpflicht der Frau aufzuheben. Am 29. Januar 1925 behandelten die Harburger Anzeigen und Nachrichten die neuen Regelungen rund um die Schleierpflicht und die Vielehe, durchaus noch aus einer nicht gerade emanzipationsbegeisterten Position heraus. Rosa Loy liest.
Die Türkin ohne Schleier. Die türkischen Frauen hatten schon während des Befreiungskrieges das Recht erhalten, den bis dahin streng geforderten Gesichtsschleier vorzulassen. Die Kommission, die die Reform des Familienlebens behandelt, hat die Abschaffung des Schleiers bestätigt und im Prinzip auch die Vielweiberei aufgehoben. Über die Bedeutung dieser Maßnahmen für die türkische Frau behandelt Dr. R. Klinghardt in einem Aufsatz der Frankfurter Wochenschrift Die Umschau. Erst mit der Aufhebung der Pflicht zum Schleiertragen hat sich die Türkin ihrer Stellung in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben erobert. Seit vielen Jahrzehnten haben türkische Frauen darum gekämpft, aus dem strengen Gefängnis des Frauengemachs heraustreten zu dürfen. War doch nach dem alttürkischen Brauch die Frau des Bruders für den Bruder nicht vorhanden, durfte von dem nächsten Freund des Ehemanns nicht beachtet werden. Diese Sehnsucht nach Mitarbeit auf allen Gebieten des Lebens, die manche Türken verzehrt hat, wurde erst während des Krieges befriedigt, als die Frauen durch die furchtbare Not der Zeit Seite an Seite mit den Männern für das Land arbeiten durften. In den Arbeitsstätten, wo Männer die Frauen anlernten und überwachten, musste der Schleier fallen. Auch in den Geschäften der Großstädte, wo neben weiblicher Bedienung männliche Verkäufer tätig waren, waren die Frauen schon seit Jahrzehnten den Blicken der einkaufenden Männer ausgesetzt. Dann aber haben, gerade in Anatolien, die Frauen immer stärkeren Anteil am öffentlichen Leben gewonnen und damit wurde der Schleierbrauch hinfällig. In Konstantinopel führte zuerst die Tätigkeit der türkischen Frauen in den Lazaretten zu ständiger Zusammenarbeit mit den Ärzten und auch die Studentinnen, die in die Hörsäle drängten, schlugen den Schleier zurück. Mit diesem äußeren Symbol sind nun auch die meisten der gesetzlichen Schranken gefallen, die die Europäerinnen schon so lange überwunden haben. Die wichtigste Forderung war die der Einehe, die allerdings in der Großstadt schon seit längerer Zeit üblich war. Die Frauen erstreben jetzt in den größeren Städten die vollständige Gleichstellung der Frau mit dem Manne. Man geht darin sehr weit, kämpft nicht nur für die Zusammenerziehung der männlichen und weiblichen Jugend von der Volksschule an, sondern will auch dem jungen Mädchen dieselbe Freiheit zugestehen wie dem Junggesellen, wobei sich der Einfluss der modernen Pariser Literatur bemerkbar macht. Auf dem Lande, besonders in Anatolien, ist man jedoch von solchen Anschauungen noch weit entfernt. Die Frau ist dort noch vielfach die dienende Arbeitskraft für den Mann und der Mann nahm dort mehrere Frauen, um billige Kräfte zu haben. Künftig wird der türkische Bauer mehr mit seinen Kindern als Helfern rechnen müssen und es ist ihm ja auch noch die Zweiehe gestattet, um die Kinderzahl zu erhöhen, wenn die erste Frau unfruchtbar ist oder ihm nicht genug Kinder schenkt. Gegen die allzu heftigen Emanzipationsgelüste der türkischen Großstädterinnen ist die bäuerliche Beharrungskraft Anatoliens ein gutes Gegengewicht. Aber jedenfalls wird in dem großen Programm, das die Türkei verwirklichen will, die Frau ein wichtiger Faktor sein.
Das war's vom Land der Hutrevolution. Fes Ade, Homburg her oder besser Fedora. Wenn ihr Reformideen für Auf den Tag genau habt, dann schreibt uns über aufdentaggenau@posteo.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.